But things have changed. And in the current environment of lower inflation, the concern we face are different and the needs to be reflected. And this needs to be reflected in our inflation aim. Ensuring that there is sufficient space above zero to re-empower conventional monetary policy becomes more important. And to underpin inflation expectations, we need to ensure that our aim is perceived to be symmetric by the public. So we should have an inflation aim that is credible and that the public can easily understand.
Herzlich willkommen bei 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Hallo zusammen.
Hallo.
Genau, der Fab ist dabei.
Tag.
Und wir haben mal wieder einen Gast aus der Community mit dabei, aus der deutschen Bitcoin-Community. Und es ist tatsächlich kein geringerer als der CEO von Spectre Solutions.
Hi, Moritz. Tada. Servus. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns schon sehr auf diese Folge mit dir. Fab, wir sind heute was früher dran, deswegen nicht wundern wegen der Blockzeit, aber wie lautet die eigentlich?
Genau, bitte nicht gegenchecken. Wir sind gerade bei Block 650681. Moritz. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's super. Ich bin auf dem Weg, Durchreise zum Hackers Congress nach Prag, habe die Taschen voll mit Development Boards und mit Scannern und habe meine Tasche mit Bolivars dabei. Es kann nichts schief gehen. Ja.
Sehr cool. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal so ganz kurz in ein paar Sätzen, was macht ihr da bei Spectre und was ist so die letzten Wochen und Monate gelaufen und wo geht's hin?
Ja, ich glaube, der Kanal war ziemlich voll hier mit Spectre, weil Spectre ist überall. Wir haben es eigentlich seit mehr als einem Jahr in Entwicklung. Und also der Prototyp stand so letzten Herbst schon. Und seitdem polieren wir das Ding, haben es aber absichtlich so ein bisschen aus dem Mainstream, sagen wir mal, aus der Bitcoin-Sturm so rausgehalten, damit wir da noch ein bisschen polieren können und hatten nochmal einen kompletten, Refactoring nochmal. Der Stepan kam auf mich zu und hat gesagt, hey, das ist noch zu rough, das Ding, wir brauchen nochmal ein Refactoring und so. Und seit vier Wochen sind wir dann vor vier Wochen auf den Livera-Podcast gegangen, also der Ben Kaufmann und der Stepan. Und da hat mich gefreut, dass die auch die technischen Jungs das machen. Und seitdem geht es eigentlich rund und es macht richtig Spaß. Scheint ein Tool zu sein, das die Bitcoiner echt haben wollen. Und wir haben es natürlich als Bitcoiner auch für uns geschrieben und freuen uns, dass es so einen Anklang in der Community findet. Und es ist einfach, macht einen Riesenspaß zu sehen, wie es aufgenommen wird.
Das ja, super cool. Also ich sehe es auch überall, mein Twitter-Feed die letzten Wochen immer überall voll mit Spectre. Spectre-Podcasts, Spectre-Posts, Spectre-Releases und so weiter und so fort. Aber da wollen wir irgendwann mal noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Lasst uns mal starten mit den News, den Community-News. Und zwar habe ich heute was anzukündigen für den eigentlich im Namen des heiligen Markus. Und zwar die 21, die 21 Shoutouts. Also wir wollen in Zukunft euch, unseren Zuhörern und wem auch immer, wer das möchte, eine Plattform für Shoutouts bieten. Wir behalten uns natürlich vor, da auszusuchen und zuzustimmen, was wir promoten wollen und was nicht. Man kann einfach eine kurze Aussage uns zukommen lassen oder ein Projekt chillen, was man cool findet oder was man vielleicht selber gemacht hat im Bitcoin-Space. Kostet 50.000 Satz erstmal das Ganze. Da müsst ihr euch einfach melden beim Markus auf Telegram oder auf Twitter oder ihr schreibt dem 21-Account auf Twitter und dann könnt ihr irgendeine Art Shoutout durchgeben. In Zukunft wollen wir das entweder über eine Website, an die wir uns irgendwann mal wagen, entwickeln oder über
über einem halben Jahr dran wagen. Aber ich bin mir sicher, wir kommen tatsächlich mal dazu, auch für 21 eine Website zu launchen.
Ja, das
very soon.
Eben,
also ich würde das ich würde das ja nicht Shoutouts nennen, ja, das ist irgendwie so ein englischer Begriff, ich würde das Fürbitte nennen, ja.
Okay, wir brauchen noch die 21.church-Domain.
Fürbitte beim heiligen Markus, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also wenn ihr ihn kontaktiert und ihr wollt so eine Fürbitte dann auch mit Heiliger Markus ansprechen immer, sonst wird das schnell grantig. Und der Markus, gut wie er ist und fit wie er ist, hat er natürlich schon das erste Shoutout organisiert. Und zwar ist das das Folgende. Alles homegrown, harte Chilis für noch härtere Sats. Und zwar
genau mein Ding.
Chilis, geil. Ja, nice, oder? Findet ihr diese Chilis auf chiliwilly.ch, also Chili mit einem L, Willy mit Doppel-L und Y. Aktuell leider nur für Kunden aus der Schweiz zu kaufen. Nein!
Ich war gerade schon dabei, die Bestellung aufzugeben.
Du kannst es irgendwo hin bestellen, ich hole es in der Schweiz dann ab, kriegen wir hin.
Sehr gut.
Ich mache den Import, verdiene mich dumm und dämlich mit Chilis. Das war auf jeden Fall
Chilis bestellen, oder wie?
Ja, scheinbar.
Ach, cool. Kannst du da für Chilis, Satoshis für Satz, natürlich.
Genau.
Chilis ja, finde ich eigentlich noch cool. Genau, ein wichtiger Hinweis, der hier noch fehlt. Ne? Die Sats, die wir einsammeln für die Fürbitten, die werden wir natürlich für Community-Projekte verwenden und verschiedene genau. andere Dinge auch finanzieren, die den Podcast besser machen können. Da werden wir natürlich auch transparent mit umgehen.
Genau, also da sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie wir es machen, ob wir dann entscheiden, was für ein Projekt oder ob wir vielleicht sogar unsere Community, also euch Zuhörer, das entscheiden lassen. Aber wir wollen auf jeden Fall die Sats nicht bunkern und nicht hodeln, sondern wieder an Leute weitergeben, irgendwas für den Bitcoin-Space machen. Ja, Daniel,
ja.
Heute ist ja der letzte im September, morgen ist Oktober.
Morgen ist
Oktober. Da hast du doch mal wieder irgendwelche Stats für uns, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich fand es spannend. Also das ist aus einem längeren Thread rausgezogen. Aber das war eigentlich sogar noch so eine Edition zu einem 25-Post-Thread, den wir vielleicht auch nachher noch verlinken können, der sehr, sehr viele Statistiken darüber aufzeigt, was wir in den nächsten paar Monaten beim Bitcoin-Preis erwarten können. Aber ich finde das Spannendste, und das haben viele, die jetzt schon länger in dem Space drin sind, auch sicherlich aus den letzten Jahren in Erinnerung, dass es im Oktober und November immer heiß hergeht und wir eine hohe Volatilität vor allem nach oben hin erwarten können. Und wenn man das halt mal statistisch betrachtet, dann hat sich über die letzten paar Jahre, also das letzte Jahrzehnt, die Sharpe Ratio of Returns lag im Oktober im Durchschnitt über alle Oktober der letzten 10 Jahre bei 3,5 und im November sogar über 5. Und das ist tatsächlich die höchste Sharpe Ratio aller Monate, aller 12 Monate, die zur Verfügung stehen quasi. Also es sind historisch betrachtet die 2 stärksten Monate im Bitcoin-Space, also bei der Bitcoin-Preisentwicklung, die es gibt. Und ich gehe davon auch aus, dass es dieses Jahr wieder so sein wird, denn man kann ja doch einige Rückschlüsse aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Da kommen wir sicherlich gleich beim Stock-to-Flow-Thema auch nochmal zu. Mhm. Und auch an dieser Stelle kann man da sicherlich einige Schlüsse ziehen. Man sollte sich nicht drauf verlassen, aber ich glaube, wir können uns auf 2 lustige Monate freuen. Und für alle, die jetzt keine Idee haben, was denn Sharpe Ratio eigentlich bedeutet, habe ich mal so eine kurze Zusammenfassung, dass ihr vielleicht eine Idee bekommt, was Sharpe Ratio eigentlich ist. Das ist ja jetzt eher ein Begriff, der für Fondsinvestoren ein wichtiges Thema ist, aber jetzt nicht in der breiten Masse so bekannt ist. Und zwar Sharpe Ratio berücksichtigt neben der Wertentwicklung halt auch die Schwankungsbreite, also die sogenannte Volatilität eines Assets und setzt beide Größen ins Verhältnis. Sie gibt quasi an, wie viel Rendite ein Asset pro Risikoeinheit bietet. Und da steht Bitcoin relativ gut da mit 3,5 im Oktober und 5 im November.
Okay, cool. Ja, müsste wahrscheinlich relativ ungeschlagen sein, oder? Also Bitcoin Sharpe Ratio.
Ich habe es nicht mit anderen Assets Zeit verglichen, aber zumindest was die anderen Monate im Bitcoin-Space angeht, ist es so, ja. Absolut ungeschlagen, diese beiden Monate. Ja, gehen wir direkt weiter zum nächsten Thema.
Jetzt wird es lustig.
Die Inflation-Propagandamaschine wird gerade gestartet, wie wir jetzt schon öfters mitbekommen haben aus den verschiedensten Kanälen. Die EZB hat heute gerade angekündigt, oder Lagarde besser gesagt, hat heute gerade angekündigt, dass sie ihre progressive Politik in der Öffentlichkeit, ich würde es mal sagen, verteidigen wollen. Sie nennen es natürlich mehr als, wir müssen die Öffentlichkeit darüber informieren, was wir denn hier machen und mit an Bord holen. So wie das auf Twitter ausgeartet ist, wird es vermutlich eher eine Verteidigungsstrategie sein, aber Twitter ist natürlich auch eine Filterblase hier für die Bitcoiner, und wenn man sich die Kommentare anschaut, jetzt haben wieder nur Bitcoiner drauf reagiert. Wenn man sich dann auf LinkedIn den Post von der EZB anschaut, dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus, und es gibt dort deutlich mehr Unterstützung. Habt ihr auch das Video vom IMF gesehen, was auf Twitter gepostet wurde?
Ich habe es nur ganz, aber also ich habe nicht richtig aufgepasst leider. Kannst du nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, was sie da für einen Käse verzapft haben?
also ganz kurz zusammen, das Highlight aus diesem Video, also sie erklären quasi, warum Inflation gut ist für die Wirtschaft. Und für mich das Highlight war halt, wenn Stühle ja immer günstiger werden, dann kauft ja keiner Stühle. Und dann wird die Entscheidung darüber, einen Stuhl zu kaufen, ja in die Zukunft verschoben. Und wenn das gemacht wird, dann sinkt natürlich die Nachfrage, und wenn die Nachfrage sinkt, dann sinkt natürlich auch die Produktion, und sie kommen natürlich nicht zu dem Schluss, dass wir dann irgendwann keine Stühle mehr haben werden, aber das ist natürlich dann die logische Schlussfolgerung, und das ist natürlich völliger Blödsinn. Also sie widersprechen sich mehrmals in diesem Video mit dieser Idee, Inflation zu verteidigen. Es ist wirklich, wirklich sehr lustig anzusehen. Ich kann es wärmstens empfehlen, sich das mal anzuschauen und auch natürlich die Kommentare darunter zu lesen. Das ist schon sehr entertaining. Ich glaube, wir werden uns gerade durch diese sehr progressive oder vielleicht sogar schon aggressive Politik die Inflationsrate oder das Inflationsziel einzuhalten oder sogar vielleicht noch höher zu setzen, noch auf viel, viel mehr Propaganda im Bereich Inflation oder Pro-Inflation, sage ich mal, gefasst machen müssen. Und ich sage mal so, diese sehr einfachen Nachrichten, also diese sehr einfache Darstellung, warum Inflation für die Wirtschaft gut ist, die resoniert natürlich auch relativ positiv mit großen Teilen der Gesellschaft. Und ich dachte mir, vielleicht können wir drei ja mal eben kurz grundsätzlich so ein bisschen über das Thema Inflation hier diskutieren und warum ihr denkt, warum das in der Gesellschaft wahrscheinlich auch gut ankommen wird.
Ja, also es triggert halt auch so ein bisschen das Sozialistenherz, oder? Aber allein wenn du schon sagst, man argumentiert mit, ja, dann gibt es mehr Arbeitsplätze und so weiter und so fort, und Arbeitsplätze werden weniger, wenn es keine Inflation gibt, dann freuen sich natürlich alle die denken, ihr Arbeitsplatz ist vielleicht nicht sicher oder die gerade keinen haben, die denken dann, damit werden irgendwie alle Probleme gelöst, und das klingt ja im ersten Moment schlüssig. Mich wundert immer, dass die Leute, die diese Videos erstellen, die Leute, die dort arbeiten, es müssen ja eigentlich am Ende des Tages doch irgendwie zumindest auf irgendeine Weise intelligente Leute sein, oder? Und dass sie selbst diese ganzen Sachen nicht erkennen, was sich alles widerspricht. Und was für mich eines der größten Rätsel ist, wie man es geschafft hat, ohne das zentral zu steuern, den CPI, also den Warenkorb, den, ja doch, Warenkorb,
Consumer Price Index,
Consumer Price Index, wie man es geschafft hat, den so ins Narrativ einzubauen, dass man Inflation nur noch durch den CPI definiert. Das war ganz früher ja mal anders, da war es wirklich die Geldmenge. Meiner Meinung nach auch viel wichtiger und viel repräsentativer. Heute, jeder, mit dem ich spreche, der von der Uni kommt, der BWL oder VWL studiert hat, für den ist Inflation ausschließlich der CPI.
Die Preisentwicklung, ja.
Genau.
Die Preisentwicklung der Güter im Consumer Price Index.
Genau, und den Consumer Price Index, da kann man, diesen Warenkorb kann man ja von Zeit zu Zeit ändern, oder den kann man umdefinieren, da kann man Assets ausschließen, die tatsächlich im Preis steigen. und was ich einfach genau, was ich einfach krass finde, ist, dass sich das so durchgesetzt hat, dass man einfach nur noch das ansieht, weil für mich ist es der Türöffner in diesen ganzen Beschiss, oder? Wenn man das nicht machen würde und man würde flächendeckend weltweit bei Inflation immer noch von der Geldmenge reden, dann würde man offenlegen müssen, dass man weit über diese 2% hinausschießt, oder? Und durch diese Türöffnung kriegt man das hin, ganz kurz noch, durch diese Türöffnung kriegt man das hin. Und ich frage mich immer, das hat ja nicht zentral jemand gesteuert, oder der sagt, hey, wir machen jetzt das aus diesem Grund, dann können wir bescheißen, sondern es muss irgendwie organisch entstanden sein, dass alle das nur noch benutzen, aber es ist halt einfach ein Riesenflaw.
Naja, also Safe würde jetzt sagen, das sind die Fiat-Universitäten, die das indoktriniert haben. Indoktriniert haben.
Das ist mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit so. Aber denkst du, jemand hat diesen in Anführungsstrichen genialen Gedanken gefasst? Hey Jungs, wir definieren den Begriff um, damit wir alle in der Nase rumführen?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das zumindest in einem Konsortium dieser Gedanke beschlossen wurde und das halt dann auch in die Welt hinausgetragen wurde. Aber mit garantierter Sicherheit, glaube ich, also kann ich es nicht sagen, aber dass sich das natürlich entwickelt, finde ich ein bisschen schwierig, das als natürliche Entwicklung zu betrachten. Da gibt es sicherlich andere Themen, die viele als Verschwörungstheorien betrachten, die eine ganz offensichtliche natürliche Entwicklung wo eine ganz offensichtliche natürliche Entwicklung dem zugrunde liegt. Mhm. Aber Fab, was ich ja spannend finde, vor allem, weil du dich ja mit dem Thema The Price of Tomorrow mit dem Buch ja auch sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Es ist ja auch spannend, dass ja vor allem interessanterweise in diesem Warenkorb des Consumer Price Index ja hauptsächlich oder viele Güter landen, die ja eine deflationäre Tendenz haben, also die sowieso schon, selbst wenn jetzt die Geldmenge stabil wäre oder selbst wenn die Geldmenge nur minimal ansteigt und das, was wir auch momentan erleben, ja trotzdem diese Güter immer günstiger werden. Und
ja,
das ist ja, schon irgendwie schon strange, dass genau diese Güter ausgewählt werden. Ne?
Ja, ist klar. Also du musst ja als Person, die ja am anderen Ende sitzt, musst du ja sowas auswählen, weil du ansonsten jedes Jahr über dieses 2%-Ziel hinausschießen würdest. Ne? Mhm. Und dann sind die Effekte natürlich einmal, was du gesagt hast, auf der anderen Seite natürlich auch, dass mit Sicherheit vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, da mal ein Bauernbrot drin war, oder? Ein vom Bäcker handgemachtes. Und jetzt haben wir irgendwie die billigste Toastbrotpackung drin, ja, aber es ist immer noch Brot im Warenkorb. Ja, Moritz?
Ich kann eine Geschichte dazu erzählen. Ich war auf einer Konferenz 2017 und habe mich da, es war so eine Austrian Economics Konferenz, die heißt Mark Danko Konferenz in Hamburg, und habe mich da am Abend länger mit jemandem unterhalten, der diesen Warenkorb genau untersucht hat. Und dann ist er da beim Statistikamt, Bundesamt da in Wiesbaden, die den Korb da irgendwie verwalten, hat er da die Leute angerufen und hat irgendwann wissen wollen, was dieses eine Stück Käse ist, das in diesem Warenkorb drin ist. Und was der Käse vor 40 Jahren war, was das für eine Qualität war und was sie heute für einen Käse nehmen. Der wollte wissen, was nehmt ihr für einen Käse? Und dann ist am Ende rausgekommen, dass die den billigsten Plastikkäse beim Netto hinten im Regal genommen haben. Also so ein Ding, das kein normaler Mensch kauft eigentlich. Ja. Und du kannst natürlich viel an der Schraube machen und natürlich will man natürlich eine niedrige Inflation zeigen und dann durch so eine Organisation kann ich mir schon vorstellen, dass es dann so indirekt ein bisschen eine Art Druck gibt, dass man eben den schlechteren Käse nimmt. Und es ist so eine Blase und alle möchten natürlich in dieselbe Richtung und jemand möchte was Unangenehmes sagen und dann bestehen darauf, dass der Käse jetzt der gute Käse ist und der schlechte Käse ist. Und wenn du halt sowas von vielen Seiten siehst, dann endest du halt auf einmal ab in so einer komplett intellektuell bankrotten Geldpolitik, ja. Und ich will mal wissen, wie die Frau Lagarde da ihre Politik verkaufen will, weil ich erinnere mich noch vor der Corona-Krise, als im September, im letzten Quartal 2019, diese ganze Repo-Crisis, diese Refinanzierungskrise anfing und keiner genau verstanden hatte, was da los ist, außer dieser Zoltan Prozak von der Credit Suisse. Da haben die angefangen, davon zu sprechen, dass sie jetzt grüne, klimaneutrale Geldpolitik machen wollen. Ja? Wo du liest das in der Zeitung und denkst dir so, jetzt sind sie komplett durchgedreht. Ja? Ja,
absolut, was für ein Mandat.
Du denkst das, die breite Masse denkt, geil. Ich verstehe es zwar nicht, aber klingt gut. Die Leute wissen schon, was sie machen.
So, was ist das Mandat, oder? Was ist das Mandat? Der Markus sagt es immer so schön. Offiziell bisher war es, bevor jetzt diese Klimapolitik-Sache kam, war bisher das Mandat, die Preisstabilität garantieren. Und der Markus hat mal so schön gesagt, warum? Für wen? Warum? Wer will das? Warum möchte man das? Warum soll der Preis nicht sich dem Markt nachentwickeln?
Und ja, ich glaube, das ist halt der ganzen Sache. Und der Kern des Problems ist, dass wir zwar eine Marktwirtschaft haben, eine soziale Marktwirtschaft haben und alles soll der Markt machen, aber im Kern vom gesamten System sitzt ein zutiefst planwirtschaftliches Instrument und das ist die EZB und die Bundesbank, die nämlich den wichtigsten Preis unseres gesamten Wirtschaftssystems, der Preis für Geld, die Menge von Geld, das alles wird entschieden an einem Tisch mit, was weiß ich, Frau Lagarde und irgendwelchen anderen alten Herren mit grauen Haaren und die sollen den wichtigsten Preis unserem gesamten Wirtschaftssystem setzen. Und wie man das jetzt, wie Frau Lagarde das uns erklären will und diese Politik in der Öffentlichkeit verkaufen will, ja, viel Spaß. Sie sollte bitte nicht auf eine Bitcoiner Konferenz gehen, weil da wird sie gesprengt. Ja.
Das ist definitiv, aber ich glaube, sie wird mit ihren Messages, mit ihren Aussagen vermutlich schon auf positiven Anklang in der Gesellschaft treffen, weil ja doch die Begründungen ja bei den meisten Menschen tatsächlich resonieren. Also hey, wir müssen halt die Umlaufgeschwindigkeit hochhalten, wir müssen Horten verhindern, weil genau diese, wenn wir das nicht machen, dann schwindet quasi die Wirtschaftskraft, Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Das natürlich das völliger Blödsinn ist. Also das Problem ist ja eigentlich dabei, im ersten Moment hört sich das total sinnig.
Exakt, ja,
das ist der Punkt. Das ist der Punkt, aber wenn du halt einfach mal, und das hatten wir ja schon mal bei dem Weginterview Nummer 5 mit Leo Mattes, wenn du aber einfach mal nicht nur um die erste Ecke, sondern auch noch um die zweite Ecke schaust, dann merkst du auf einmal so, hey, das stimmt gar nicht. Oberflächlich mag das vielleicht sein, aber wenn du mal eine Ebene tiefer schaust, also noch eine weitere Schicht der Zwiebel abpelst, dann siehst du auf einmal, das hat ganz andere Auswirkungen noch, die da im Hintergrund passieren. Und vor allem, das eigentliche Argument stimmt überhaupt nicht. Und das ist natürlich, glaube ich, es ist schwer, den Leuten das verständlich zu machen. Ich finde es ganz geil, wie Michael Saylor das gesagt hat. Er sagt so, hey, im Endeffekt, die Inflation auf die Konsumgüter hat jetzt kein, oder ist für die meisten Menschen kein großes Problem, aber die Konsumgüter ist auch nicht das, was die, sorry?
Kurzfristig ist es kein Problem.
Kurzfristig ist es kein Problem, genau, klar. Irgendwann, wenn natürlich dieser Abstand zwischen Gehalt und Kosten für die Konsumgüter natürlich immer weiter, also immer geringer wird, dann wird es halt natürlich irgendwann zum Problem. Das sehen wir ja mit der Ausbeutung der Mittelschicht. Aber das, was er sagt, was hauptsächlich inflationiert wird, und zwar zu einem deutlich, deutlich größeren Maße, sind natürlich die Güter, die wir alle haben wollen, für die wir sparen. Das ist halt exakt. So eigentlich, was im Endeffekt passiert, ist halt, dass sich immer weniger Leute halt wirklich das leisten können, was sie wollen. Und da natürlich auch die Wirtschaftskraft verloren geht und alles immer billiger und immer mit immer weniger Leidenschaft, mit immer weniger Energie, mit immer weniger Liebe produziert wird, weil es halt so billig und so kostengünstig und effizient wie möglich halt produziert werden muss, um es halt so billig wie möglich an den Mann zu bringen, weil sonst kann sich's keiner mehr leisten. Und oder wenige nur noch leisten. Und das führt natürlich zu einem Riesenproblem. Aber was würdet ihr sagen, wenn jemand euch entgegnet, so hey, Inflation, wir brauchen Inflation, das ist super wichtig für die Wirtschaft. Was würdet ihr dem entgegnen?
Moritz, willst du oder soll ich?
Ich hab da immer meine Geheimwaffe dabei. Dann habe ich immer die venezolanischen Bolivars dabei. Und dann legst du die venezolanischen Bolivars.
Oder wie?
Ja, diese 20.000, das reicht schon. Ja.
Okay.
Das legst du auf den Tisch. Und dann hast du gleich eine ganz andere Diskussion. Also es ist herrlich, also insbesondere, wenn man da so Private Banking Konferenzen geht oder sowas und dann mal so das Papiergeld neben die Reichsmark legt, dann...
Ich wette, da hörst du aber auch häufig zurück, ja, in Venezuela kann das passieren, aber in Europa werden wir keine Hyperinflation erleben.
Ja, aber kannst ja gleich zum nächsten Punkt übergehen hier. In der Türkei sehen wir ja, was geboten wird gerade. Und es passiert immer wieder, es passiert in Argentinien, es passiert in Zimbabwe. Ich meine, in Liberia, das ist meine Lieblingsgeschichte, in Liberia hat die liberianische Zentralbank, ich glaube, es war 2017 oder im Herbst, haben die verlorenen gesamten Container mit Papiergeld im Hafen. Das haben die da abgestellt und dann haben die irgendwie, es ist am nächsten Tag wiedergekommen, war der Container weg. Und da waren dann drin, was weiß ich, x Paletten mit liberianischen Dollars, irgendwie Milliarden. Und das Ding war halt, was weiß ich, 100 Millionen Dollar wert oder sowas. Haben die einfach mal so verloren. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
Was sagst du, Fab? Was ist so, was würdest du demjenigen entgegnen?
Ja, es kommt natürlich auch
drauf an. Inflation.
Ja, kommt drauf an, so was dessen Ausgangsposition ist generell. Ich finde die Leute, also oft ist das erste Argument ja auch immer, macht doch gar nichts, die Löhne steigen ja mit und so weiter und so fort. Okay, mag teilweise stimmen für also für Assets, wie wir gesagt hatten, stimmt es sicher nicht. Aber was sie vergessen ist, Leute, die Erspartes haben, die viel Erspartes haben, über Jahre Erspartes haben, was nicht investiert ist, also was sie eigentlich keinem Risiko aussetzen wollten, oder? Das verschwindet einfach im Nichts. Und was ich noch ergänzen würde, ist, dass es halt einfach ein bisschen, ja, ist auch so eine typische Fallacy, dass man Inflation unbedingt benötigt. Es kurbelt zwar die Wirtschaft an, aber es kurbelt sie nicht an um wichtige Sachen, oder? Sondern es fördert eigentlich die Missallokation von Kapital. Also es werden auf einmal, es rentieren sich auf einmal Investments, die sich eigentlich auf dem Markt nicht rentieren würden. Das bedeutet, was ich am Ende habe, ist das, was wir heute haben. Viel Consumer-Produkte, viel Trash, viel Zeug, was nur kurz hält, in einem Geldmarkt, in einem nicht-inflationären Geldmarkt, würde ich behaupten, sind die Produkte, sind die Projekte, sind die Investments ganz andere. Also sprich, da würden irgendwelche Leute Kapital einsammeln wollen und die kriegen nur dann Kapital, wenn die Idee der absolute Burner ist und sich zeigt, okay, das Team, das kann das wirklich erreichen und sicher geht auch da mal eine Investition schief, oder?
Aber absolut, ich glaube aber auch.
Ganz kurz noch, eine Investition, die dann klappt, die bringt halt auch wirklich abartige Produkte mit einem Wahnsinnsmehrwert hervor, die auch alle kaufen wollen, weil sie wahrscheinlich, wenn es physische Produkte sind, auch sehr, sehr lange halten, sehr auf Qualität bedacht sind. Und jetzt ist einfach nur, okay, ich kriege Geld sowieso irgendwie ohne Kosten mit null Zins. Also mache ich irgendeinen Scheißdreck, den ich den Leuten andrehe. Der kann Wochen kaputt gehen, interessiert mich nicht. Ich kann in kurzer Zeit viel Geld machen, dann geht die Firma von mir aus pleite oder ich schieße die ab, weil ich will mich nicht mit den ganzen Problemen rumschlagen, die dann auf mich zukommen, wenn die Leute sehen, alles hält nur irgendwie 2 Wochen und dann ziehe ich das raus und dann habe ich meine Kohle und das war's. Oder also alle denken kurzfristig in der aktuellen Ökonomie. Wer unter einem soliden Geld, glaube ich, anders.
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja vor allem auch diese Produkte, von denen du gerade gesprochen hast, die durch diese Missallokation entstehen, die halt eher auf den Massenkonsum und schlechte Qualität ausgerichtet sind. Normalerweise würde sich sowas in der Gesellschaft ja auch nicht durchsetzen, zumindest nicht über Mund-zu-Mund-Empfehlungen. Da spielt natürlich auch die Marketingmaschinerie eine große Rolle, für die halt wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird. Also ich meine, wie viel Prozent der Kosten für ein Produkt liegen halt momentan im Marketing? Und wenn man überlegt, okay, in einem Hartgeld-System, wenn sich schlechte Produkte einfach nicht mehr so ohne weiteres mit viel kostenlosem Geld vermarkten lassen, dann werden die einfach vom Markt verschwinden. Das heißt, gute Produkte werden sich durchsetzen und der Anteil an Marketingkosten, die man beim Kauf des Produktes ja mitbezahlt, werden natürlich massiv sinken an der Stelle.
Glaube ich auch. Ich denke, dass man unter einem Sound-Money-System, wenn du da ein Produkt hast, dann kannst du so viel Geld für Werbung gar nicht ausgeben, wie eine gute, zum Beispiel Amazon-Rezension wert wäre. Ne? Weil es geht dann so sehr um Reputation und egal wie viel Marketing du betreiben würdest, du würdest die Sachen gar nicht mehr so gut verkaufen können, weil die Leute immer erst sicher gehen wollen, hey, taugt das Ding auch was? Jetzt ist es egal, hier 20 Euro kaufe ich, ist ja egal.
Ja genau, die betrachten die Güter dann halt als Investitionen anstatt als Konsumgut sozusagen. Ja. Was ich aber einen Punkt wollte ich noch kurz darauf eingehen, den du eben gesagt hast. Ich glaube auch, was interessant ist, was die Ideen angeht und was Startups angeht und was halt das Hervorbringen von Innovationen angeht, wäre natürlich auch in einem Hartgeldsystem. Du hast halt weniger Missallokation, aber das kommt natürlich auch daher, dass halt Menschen dazu in der Lage sind, Rücklagen zu bilden. Und das halt relativ einfach auch und diese Rücklagen dann auch in sich selbst zu investieren, in eigene Ideen zu investieren und Themen voranzubringen, was mich ja auch direkt auf das Thema von Moritz bringt, weil ich meine, Moritz, soweit ich es verstanden habe, habt ihr bei Spectre auch gar keinen Investor drin, das ist alles selbstfinanziert, ne?
Ja, also der Investor bin sozusagen ich und es tut schon weh, weil was du halt in der technischen Entwicklung und das Gehalt vom Stepan und in die ganzen Reisekosten und sowas investierst, sind halt alles Sets, die du nicht stackst und es tut arschweh. wir haben echt diese Knappheit, ja, die zwingt dich halt, dich darauf zu fokussieren, was du mit den kleinen Mitteln machen kannst. Ja. Und was meine Beobachtung ist, dass die Startups, die zugebuttert werden mit Kapital und brutal Druck kriegen dann von den VCs, dass die oft am Markt vorbeibauen. Ja. Also dass du da auf einmal Produkte rauskommen, die der Markt noch nicht richtig haben will, die schon, was weiß ich, 5 Jahre zu weit gedacht sind oder die nicht wirklich dahin gehört sind. Und also so für uns aktuell ist es halt eine riesen Belohnung zu sehen, dass du ein Jahr lang in deinem stillen Kämmerlein da an deinem Ding schrauben kannst und nochmal ein Refactoring machen kannst. Und dann gehst du raus und merkst aber, hey, jetzt haben wir hier was zusammengesteckt. Das macht allen Bitcoinern Spaß und dann die Leute wollen es haben. Und natürlich stellt sich dann die Frage irgendwann, okay, wo ist das Businessmodell? Aber erstmal ein gescheites Produkt bauen, was auch eigentlich gegensätzlich dieses amerikanischen VC-Modells ist, wo du erstmal rausgehst und sagst, oh, wir haben ganz tolle Pläne und hier tolles Produkt und jetzt machen wir erstmal ein Crowdfunding oder ein Pre-Order oder sonst irgendwas und dann entwickeln wir alles und dann schicken wir es euch. Ja. Und da haben der Stepa und ich halt einen anderen Ansatz, wir wollen erstmal was Solides auf die bauen, ja, und dann wollen wir zusehen, dass wir das auch verkauft kriegen. Also das eher klassisch, würde ich sagen. Ja.
Ein gutes Produkt bauen spart dir auch Marketingkosten, ne? Weil wenn es gut ist, dann verbreitet sich das von selbst. Wenn du noch gar nichts zum Shippen hast oder das Produkt nicht gut ist, dann musst du extrem viel Geld für Marketing ausgeben. Mhm.
Genau, oder auf den Hype setzen. Was mich jetzt mal interessieren würde, das wäre jetzt auch mal eine Frage an die Community, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, die EZB wird halt ihre Politik in der Öffentlichkeit massiv verteidigen. Die werden ihre Propagandamaschine aufs Maximum ausreizen, werden viel Geld für Marketing ausgeben, werden viel Geld für Messaging ausgeben. Und was haben wir Bitcoiner dem entgegenzusetzen? Ne? Weil ich meine, wie ich eben sagte, diese Messages resonieren mit der Gesellschaft, die kommen dort gut an. Aber wie können wir den Menschen, zumindest in unserer Umgebung, die jetzt noch nicht verstanden haben, dass Inflation etwas Schlechtes ist, wie können wir ihnen das Thema näher bringen? Und ich fände es ziemlich cool und ich denke mal, da würde mir jeder zustimmen, wenn wir einfach mal alle als Bitcoin-Marketing-Team zusammenkommen und unsere Ideen davon, wie wir halt dieser Message entgegenwirken oder wie wir halt auch ein deflationäres Szenario oder disinflationäres Szenario als etwas Gutes verkaufen können. Also von daher hier der Aufruf, kommt in unseren Channel 21 Community auf Telegram, schreibt einfach mal in den Channel mit rein, was ihr den Leuten entgegnen würdet, die sagen, Inflation ist was Positives und wir brauchen Inflation in der Gesellschaft. Und natürlich auch auf Twitter postet unter unseren, retweetet unseren Post mit Kommentaren und genau, bringt euch einfach mal ein in diese Diskussion, sodass wir einfach ein Sammelsurium an Argumenten haben, die jeder auch mitnutzen kann in Zukunft, wenn diese Diskussion wirklich ausartet und davon gehe ich momentan aus.
Genau, das ist es, oder? Und das braucht auch Zeit. Bei mir war das am Anfang so, wenn ich jemand als Gegenüber hatte, der eben VWL studiert hatte oder so, oder ich habe weder VWL noch BWL studiert, dann kommt halt, er sagt was, du bringst ein Argument, dann kommen aber Gegenargumente, oder? Und für mich, bei mir hat es Monate, teilweise Jahre gedauert, bis ich auf jedes Gegenargument wieder was zu sagen hatte, oder? Weil sie kommen dann mit irgendwelchen Plattitüden, die kannst du jetzt nicht irgendwie schnell mal aus dem Weg räumen, weil du hast ja die Grundlagen gar nicht, die sie haben. Du kannst dann nur versuchen, irgendwie logisch irgendwas zu finden. Ist auch nicht immer so einfach. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, es braucht sich Wissen aneignen, oder? Und irgendwann weiß man auf alles, was als Gegenargument kommt, wieder was zu sagen, was das eigentlich widerlegt. Und ja, es braucht eine Weile, wie du sagst, eigentlich müsste jemand mal alle Argumente sammeln, wieso ist Deflation nicht der große Weltuntergang, als der immer bezeichnet wird.
Genau, das machen wir jetzt bei uns in der Community. Und ein Argument ist ja direkt die türkische Lira, wie Moritz schon angesprochen hat, ne, Flapp?
Absolut, ja, da gab es einen Tweet vom Holger Czapitz, ist, glaube ich, auch Teil von so einem Finanzpodcast, Name weiß ich gerade gar nicht. Die Lira ist gegen den Dollar 22% gesunken bisher dieses Jahr. Und ja, man sieht halt, dass es nach und nach die schwächeren Währungen kostet und dass es halt aus der Gelddruckspirale keinen Ausweg gibt. Es gibt einen Ausweg, aber den möchte keiner zu seiner Amtszeit gehen. Oder der Ausweg ist einfach in den sauren Apfel beißen und einen wirtschaftlichen Abschwung hinnehmen. Wenn man das vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren gemacht hätte, wäre das recht seicht vor sich gegangen und kein Problem gewesen. Aber da jeder den Incentive hat, das über seine Amt hinauszuschieben, geht es so lange, bis es unvermeidbar ist. Und dann endet es halt einfach genau in sowas wie in Venezuela zum Beispiel. Ne? Wie seht ihr beide denn das? Würdet ihr für den Euro auch so ein Hyperinflationsszenario sehen? Oder denkt ihr, es wird sich irgendwie anders auswirken und der Euro wird vorher einfach so irgendwie abgeschafft, sage ich jetzt mal?
Also man kann das ja ganz gut beobachten. Ich weiß nicht, wann das genau war. Ich glaube, es war 2018 auch. Da gab es einen Vorgang in Italien, dass die italienische Regierung aus der italienischen Zentralbank das Gold verschieben wollte, also von der Bilanz der Zentralbank verschieben wollte auf die Bilanz des Finanzministeriums oder einer anderen Entity. Und da hat natürlich die EZB gesagt, halt, so haben wir nicht gewettet, ihr könnt ja nicht jetzt einfach das Gold aus eurer Zentralbank ziehen. Mhm. Und im Endeffekt war das schon ein vorbereitender Move meiner Ansicht nach, um einen Euro-Kollaps oder Euro-Restrukturierung gewährleisten zu können. Und wenn jetzt zum Beispiel Italiener sagen würden, okay, die Banco di Italia tritt aus dem Euro aus oder die geht jetzt pleite. Mhm. Und wenn natürlich dann das Gold noch in der Bilanz, in der Verwertungsmasse sozusagen der italienischen Zentralbank wäre, dann könnte natürlich die EZB oder die Deutsche Bundesbank darauf zugreifen, weil sie natürlich über die Target-Salden, über diese Verrechnungskonten im europäischen Zentralbanksystem im Endeffekt noch Forderungen hat in diesen Target-Salden und könnte dann auf das Gold zugreifen. Aber wenn die italienische Regierung sagt, ja, Banco di Italia ist jetzt pleite und wir gründen in den Räumen jetzt die neue Banco di Italia und da verschieben wir jetzt das Gold von der Regierung wieder hinein, dann haben sie sozusagen ihr Gold aus der Insolvenzmasse gezogen. Also ich denke, das ist schon klar. Es gibt den ungarischen Zentralbankchef, der gesagt hat, der Euro ist ein Fehler und wir sollten das eingestehen. Aber das wird noch ein ziemliches Elend werden und das wird sich noch relativ lange hinziehen. Und ich glaube, wir Bitcoiner haben so ein bisschen das kann sich noch länger hinziehen, als wir das gerne haben. Ja,
also laut meinem VWL-Professor nicht. Ja? Und zwar, okay. Wann waren die Vorlesungen? Ich würde sagen 2011, 2012 ungefähr. 2011 eher. Da hat er gesagt, okay, also im Endeffekt steht eine Hyperinflation überhaupt, also es gibt eigentlich keinen Ausweg aus einer Hyperinflation. Und der Grund dafür ist relativ simpel, seiner Meinung nach. Und zwar liegt es an den Staatsschulden. Ja, wir haben halt einfach und natürlich auch an den Corporate Schulden, also an den Schulden, die Zombie-Firmen angesammelt haben. Du hast halt einfach einen unglaublich großen Schuldenberg, der sozusagen der Öffentlichkeit gehört, ne? Also beziehungsweise die Schulden schuldet sich die Öffentlichkeit sozusagen selbst. Oder sozusagen, wir haben unsere Zukunft verkauft, um halt jetzt quasi Bullshit zu konsumieren, sozusagen. Ne? Und einen übermäßigen Verwaltungsapparat zu haben, der absolut ineffizient und ineffektiv ist. Aber der Hauptpunkt ist halt, wie werden wir diese Schulden jemals wieder los? Weil der wird ja immer größer. Und die einzige Möglichkeit, dass er sagt, um diese Schulden wieder loszuwerden, ist eine Hyperinflation, weil die Alternative zu einer Hyperinflation ist nur ein Schuldenschnitt. Und ein Schuldenschnitt wird rechtlich nicht durchsetzbar sein. Mhm. Das würde ja bedeuten, halt, alle müssten sich ihre Schulden erlassen, sozusagen. Und das rechtlich durchzusetzen, ist nahezu unmöglich. Ja, es besteht eine winzige Chance, dass es vielleicht passieren wird, aber praktisch gesehen ist es unmöglich. Deswegen sagt er, der Hyperinflation steht nichts im Wege. Und das passiert, das war 2011 damals oder 2010 sogar. Und das wird innerhalb von 10 bis 15 Jahren passieren, hat er damals gesagt. Das heißt, jetzt zwischen jetzt und 2025. Ich glaube jedoch, also mit Sicherheit wird der Euro deutlich vor dem US-Dollar hyperinflationieren, weil eine Hyperinflation bedarf immer eine andere Währung, in der quasi die hyperinflationierende Währung gemessen wird, wie wir jetzt auch beim Libra ja sehen, bei der Lira sehen. Die Lira wird ja auch in US-Dollar bemessen, oder der Wert der Lira wird in US-Dollar bemessen. Deswegen wird der US-Dollar als allerletztes inflationieren, weil alles im US-Dollar, das meiste in US-Dollar gemessen wird. Und die Frage ist halt so, wie kann denn dann der US-Dollar jemals hyperinflationieren, wenn es nichts gibt, in dem man den US-Dollar messen kann, wenn das halt quasi die höchste Instanz ist. Und ich glaube, hier rechnen viele nicht mit Bitcoin. Weil der Bitcoin wird Gold, quasi... Gold hat's, die Chance ist weg. Also Gold kannst du nicht mehr nehmen.
Da widersprecht ihr nicht. Ich meine nur, man könnte den Dollar auch in Gold messen. Macht man ja auch manchmal und sieht
dann. Könnte auch, man dass theoretisch, das aber es macht kaum jemand. Eher wird Gold in Dollar gemessen. Bitcoin ist quasi der Killer für den Dollar, der dazu führen wird, dass der Dollar doch tatsächlich entgegen der Mainstream-Meinung dann doch noch hyperinflationieren kann.
Ja, also was ich da kurz dazu sagen möchte, ist, dass was wir eigentlich seit der Finanzkrise 2008 beobachtet haben, ist, dass sie versuchen, Inflation zu erzeugen. Sie drücken Gelder in das Bankensystem hinein. Sie versuchen, dass die Banken mehr Gelder verleihen und dadurch eine Geldmengenausweitung Geld schöpfen sozusagen. Und das funktioniert nicht wirklich, weil aus den lange bald besprochenen Gründen und meiner Ansicht nach, was jetzt als nächste Stufe kommen ist, was sie schon hätten seit 2008 hätten eigentlich machen sollen, ist, dass sie auch im Endeffekt hätten richtig Geld verteilen müssen in die Bevölkerung. Ja, wenn du Inflation haben willst, dann mach's richtig, meine ich, und fang an, den Leuten ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schicken.
Und das wird kommen, wird kommen.
Das kommt jetzt interessanterweise über die Corona-Krise, ja, weil ich meine, dieser amerikanische demokratische Kandidat Andrew Yang, der ist ja genau mit diesem Universal Basic Income gelaufen als Präsidentschaftskandidat, dann hat er zurückgezogen seine Präsidentschaftskandidatur, dann kommt die Corona-Krise und auf einmal schicken Trump und Mnuchin, schicken da alle irgendwelche 1.200-Dollar-Schecks durch die Gegend, die sogar in Österreich teilweise ankommen, bei irgendwelchen Amerikanern, die da wohnen oder die irgendwelchen Leuten, die da wohnen. Also das sehen wir jetzt langsam kommen. Was ich nochmals zu der Türkei sagen möchte, ist, dass die haben relativ viele US-Dollar-Schulden, die dortigen Banken und Baufinanzierer und so. Die haben einen wahnsinnigen Boom gehabt und jetzt sieht man, dass es doch schwieriger wird und insbesondere, wenn man beobachtet, was Erdogan geopolitisch macht. Der ist auf einmal in Libyen unterwegs, dann versucht er da in Syrien einzugreifen, dann legt er sich mit den Griechen an, in Zypern hat er da mit den Gasbohrungen, das ist, glaube ich, der Hauptkonfliktfall da mit den Zyprioten und den Griechen. Jetzt greift er auch noch ein in den Armenien-Aserbaidschan Konflikt, sozusagen Krieg, der ja schon seit einer Woche jetzt da läuft und richtig Kämpfe sind. Und ich bin der Ansicht, dass das durchaus wirklich gefährlich für Europa auch ist, weil wenn wir eine Situation haben wie Venezuela, eine Hyperinflation in der Türkei, dann haben wir ein Land vor den Toren Europas mit 80 Millionen Einwohnern. Und wir wissen, was in Venezuela passiert ist. Da ist ein Drittel der Bevölkerung ist aus Venezuela geflohen. Ja. Also das ist echt ein geopolitisches Risiko für uns auch, dass da so ein großes Land mit so viel Bevölkerung wie die Türkei in so eine instabile Situation rutscht.
Ich glaube aber, da steckt vielleicht tatsächlich auch ein größerer Plan dahinter. Also ich meine, was ja schon irgendwie auch ein bisschen seltsam ist in dem Zusammenhang, dass, ich meine, die türkische Nationalmannschaft wird von dem Bitcoin-Exchange gesponsert. Die türkische Nationalmannschaft hat ein fettes Bitcoin-Logo auf dem Trikot drauf. In der Türkei ist halt Bitcoin schon ziemlich krass vertreten. Also der Exchange, von dem wir sprechen, der ist halt Bitcoin-fokussiert. Da kannst du zwar ein paar Shitcoins traden, aber in erster Linie fokussiert er sich auf Bitcoin. Und du kannst halt, das hat ja auch Michael Saylor schon mal gesagt, du kannst halt auf den türkischen Märkten, kannst du halt überall einfach jederzeit Cash für Bitcoin tauschen. Es gibt an jeder Ecke Wechselstuben, die dir Cash für Bitcoin tauschen, KYC-frei. Das ist halt da gang und gäbe, genauso wie du da halt Cash gegen Gold tauschen kannst. Ich glaube, gerade in der Türkei sind viele auch Individuen dabei, ihr Vermögen gar nicht mehr in der Lira aufzubauen, sondern die gehen in den Bitcoin, die gehen in Gold, also viel Gold natürlich auch da, ist dort Standard, um halt dieser Inflation oder möglichen Hyperinflation auch entgegenzuwirken, beziehungsweise da halt rauszukommen. Also, wir werden sehen, was passiert.
Ja, es ist in der Türkei, glaube ich, echt, also zumindest was ich bisher gehört habe, so ein bisschen Standard, dass man irgendwie einen großen Teil seiner Savings einfach in Gold hat. Also viel mehr verbreitet noch als bei uns hier.
Ja. So, was ja, aber wo wir von Währung gerade sprechen, ne? Also kurz bevor der Podcast gestartet hat, wurden wir alle in einem richtig, richtig schönen Thread verlinkt, Fabio. Du hast ja den mal durchgelesen im Detail und kannst da auch mal was zu sagen.
Genau, und zwar ist es ein Thread vom HODLDAX. Ich konnte es nicht jetzt im Detail komplett durchlesen, habe es ein bisschen überflogen, aber ich kenne, glaube ich, die Grundstory und ich wusste auch schon ungefähr, um was es geht. Super Thread auf jeden Fall, ich glaube, über 25-teilig. Und zwar geht es darum, hier zum aktuellen Anlass 30 Jahre Wiedervereinigung, geht es in dem Thread darum, dass Deutschland seine Währung für die Wiedervereinigung sozusagen geopfert oder aufgegeben hat. Und dass der damalige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl gesagt hatte, der Euro wäre ohne die Wiedervereinigung niemals gekommen. Dass wohl Frankreich recht früh angemeldet hat, wenn Deutschland sich wiedervereinigen will, dann geht das nur, wenn sie mit in eine Währungsunion kommen und ihre Währung, also die D-Mark, aufgeben. Weil Frankreich und später dann auch der UK Angst hatten vor einer erneuten wirtschaftlichen Dominanz von Deutschland, die eigentlich schon immer da war. Und Deutschland hatte wohl auch eine wesentlich bessere Geldpolitik mit der D-Mark, die geringsten Inflationsraten und so weiter und so fort. Und ja, da gab es dann direkt nach dem Mauerfall wohl einen 10-Punkte-Plan seitens Kohl, der das auch schon teilweise angeteasert hat. Und es ist so ein bisschen, das ist nicht sehr, sehr verbreitetes Wissen darüber und es wird auch immer enorm bestritten, aber viele geschichtliche Aussagen und Zusammenhänge lassen einen eigentlich zum Schluss kommen, dass das definitiv so war oder dass man gesagt hat, Deutschland, ihr könnt euch wiedervereinigen, aber nur, wenn ihr ein paar Jahre später in diese Währungsunion kommt, ansonsten ist uns das alles zu heiß. Und ja, muss man sich mal überlegen, ist eigentlich recht krass, oder wir hatten echt eine gute Währung über eine lange Zeit, sehr solide Wirtschaft und dann, ich meine, natürlich trotzdem super, dass man sich wiedervereinigt hat, aber dass man diese Währung geopfert hat, ist natürlich schon ein Statement. Aber wenn wir es schon von Inflation und Währung haben, Stock to Flow, da war doch diese Woche was los und da bist du doch auf jemanden, hast du dich mal wieder in ganzer Länge geäußert, Daniel, erzähl mal, was war da?
Ich glaube, wir brauchen da gar nicht lange drüber reden. Der Punkt ist eigentlich relativ klar. Stock-to-Flow, das Stock-to-Flow-Modell von Plan B, ich glaube, jeder kennt es mittlerweile, das hat eine super hohe Korrelation mit den Datenpunkten, die das Modell generiert und den Preispunkten, die bisher existieren. Die Korrelation ist gegeben. Statistisch gesehen existiert keine Kointegration. Das bedeutet ganz grob zusammengefasst, man kann halt keine Vorhersagen für die Zukunft aus diesem Modell hervorleiten oder herausziehen sozusagen. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Dieser Kritik scheint sich irgendwie Plan B mal ein bisschen, scheint er aus dem Weg zu gehen oder diese Kritik sogar auch ein bisschen zu muten sozusagen. Also ich kenne viele, die jetzt auch aufgrund dieser Diskussion auch auf den Kointegrationsfail aufmerksam wurden und sich gedacht haben, wieso weiß ich das eigentlich gar nicht, dass keine Kointegration vorhanden ist. Und da hat Corey Clipston, der CEO von Swan, wo ja auch Gigi arbeitet, hat sich da ein bisschen mit Plan B auch angelegt zu dem Thema und sich da geäußert, bis er dann einen Blocking angedroht bekommen hat auf Twitter. Oder ich glaube, er wurde sogar geblockt auf Twitter. Und dann hat Corey leider einen kleinen Fehler gemacht. Er hat halt quasi private Informationen, die sonst der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, über Plan B veröffentlicht. Und dann ging eine ziemliche Schlammschlacht los, die eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen Modell zu tun hatte. Mhm. Und was auch ein bisschen schade war, dass das passiert ist. Ich fand es ein bisschen lächerlich, die Reaktion von Plan B darauf, weil Corey hat es eingesehen, sofort gelöscht. Aber Plan B hat dann quasi diesen Aspekt, der als Doxing bezeichnet wurde, da ging es im Endeffekt darum, dass er halt 2011 sein Studium abgeschlossen hat oder sowas, also relativ jung ist und hat dann einen Screenshot davon noch in seinem eigenen Twitter-Feed veröffentlicht.
Ja, das war super.
Was irgendwie ein bisschen strange ist. Aber dementsprechend ging es da ein bisschen heiß her die letzten paar Tage. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, da jetzt großartig drüber zu diskutieren. Nee. Stock-to-Flow ist ein geiles Modell. Stock-to-Flow als Konzept ist auch mega cool. Es hilft uns dabei, vieles zu verstehen, auch Number-Go-Up-Technologie zu verstehen. Aber das Stock-to-Flow-Modell von Plan B bietet halt keine zuverlässigen Aussagen über die Preisentwicklung der Zukunft. Punkt.
Das wollte ich gerade sagen, da muss man einfach ein bisschen, und das ist vielleicht auch wichtig für die Zuhörer, um das zu verstehen, da muss man unterscheiden. Oder das eine ist einfach das statistische Modell von diesem Plan B. mag es hinhauen, mag es nicht hinhauen, mir ist es eigentlich egal. Und das andere ist zu verstehen, was Stock-to-Flow ist, oder? Das genau. Konzept von Stock-to-Flow. Da gab es ja auch einige Leute, die dann heute da wieder rumgestresst haben, was das Ganze angeht, weil sie es offensichtlich nicht verstehen, dass das eine ein Konzept ist und das andere nicht. Da musste ich jetzt auch mal blocken heute endlich. Ich bin ja wirklich gnädig mit sowas, aber da musste ich auch blocken. Ja, auf jeden Fall ist das Konzept wichtig, sehr wichtig zu verstehen. Das statistische Modell, wenn man noch nie davon gehört hat, auch nicht schlimm.
Ja. Machen wir gleich mal weiter. KuCoin wurde gehackt, die Hot Wallet zumindest von KuCoin wurde gehackt. Es wurden irgendwie insgesamt Tokens, Coins, Shitcoins, vor allem in erster Linie, soweit ich es rausgelesen habe, im Wert von 150 Millionen Dollar aus der Hot Wallet rausgenommen. Hauptsächlich wohl anscheinend ERC-20 Tokens, 4 Millionen in ETH und 20 Millionen davon in USD Tether, interessanterweise, und dann halt 125 Millionen in anderen Shitcoins. Bitcoins wurden wohl auch gestohlen, aber die Menge an Bitcoins wurde irgendwie nicht genannt, was ganz interessant ist. KuCoin schreibt, Nutzerfunds sind nicht in Gefahr, da alles durch den Security Fund abgedeckt wird. Das heißt, die haben quasi eine Versicherung gehabt oder einen Fund aufgesetzt, um halt solche Incidents sozusagen covern zu können. Ist eigentlich einer bei euch bei KuCoin? Ich hab diesen Exchange überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Noch nie gehört.
Was ist das für ein Ding eigentlich? Ja, ich habe gesehen, die haben sogar einen Token.
Ich glaube, ich hatte da mal einen Account, weil in meiner Shitcoin-Phase irgendein super Deluxe-Shitcoin auf Binance, nicht mal auf Binance gelistet war, aber auf KuCoin.
Auf KuCoin.
Da habe ich natürlich kurzerhand smarter Shitcoin-Trader, wie ich bin, habe ich mir natürlich kurzerhand einen Account gemacht. Muss man auch sich null verifizieren und so, also kann man einfach sofort Geld verlieren.
Dann hast du für 100 Euro diesen Shitcoin da gekauft und der ist dann wahrscheinlich gleich 10x gegangen, oder?
Du wirst lachen, es kann gut sein, dass das tatsächlich der 10x-Coin war.
Nein, oh Gott. Bist du dem Haus aus dem Leim gegangen?
Du. Ich bin jedem Shitcoin-Konzept auf dieser Erde auf den Leim gegangen, so ungefähr.
Aua.
Wir können ja. Ich habe eine Idee, auf der Zitadelle spielen wir Shitcoin-Bingo. Wir lesen Shitcoins vor, und dann müssen die Leute die Hand heben, die den mal gekauft oder gehalten hatten, oder?
Das ist gut. Wir machen tatsächlich wie beim Bingo, wir machen so einen Shitcoin, wir schreiben alle Shitcoins auf den Zettel drauf und dann würfeln wir die Shitcoins oder machen irgendwie so einen Zufallsgenerator, die Shitcoins sagt und wer Bingo zuerst hat, der bekommt, müssen wir uns noch was Schönes überlegen.
Oh, finde ich geil, ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich noch eine bessere Idee als Hosp oder Top.
Doch. Absolut. Ja, also so ein schöner Exchange-Hack ist so eine gute Überleitung zur Studie, die herausgekommen ist. Die Cambridge University hat ihre dritte Global Crypto Asset Benchmarking Study rausgehauen.
Okay.
Und so eine Zahl, die ich immer sehr interessant finde und die ich gerne zitiere und die ich damals auch mit dem Michael Rauchs, der früher die geschrieben hat, mal in Riga besprochen hatte, waren diese 2018 35 Millionen KYC'd und identitätsgeprüften Crypto-Asset-User. Das ist so eine Zahl, mit der ich den Autor, den Michael Rauchs, mal gefragt habe, wie er da auf die Zahl gekommen ist und die relativ robust ist. Und die ist jetzt gestiegen auf 101 Millionen, also ungefähr 100 Millionen KYC'd Crypto-Asset-User sozusagen mit Accounts bei Exchanges. Und das ist eine ziemlich große Zahl und ich finde das immer sehr interessant, wenn man das dann daneben liegt, neben die Menge an Leuten, die wirklich eine Hardware-Wallet haben und wie viele Hardware-Wallets insgesamt verkauft wurden. Also insgesamt wurden entweder 3 Millionen Hardware-Wallets verkauft und es gibt ungefähr 2 Millionen User von Hardware-Wallets und es gibt ungefähr 200.000 User, die 3 oder mehr Hardware-Wallets haben.
Ja, ich habe allein 6.
Genau, also wir sind da sicher vorne mit dabei. Und das finde ich auch immer wieder interessant, wenn man sich diese Diskrepanz anschaut und dann überlegt, wie viele echte sozusagen Vollblut-Bitcoiner gibt es denn überhaupt? Ja? Mhm. Kannst du ein Bitcoiner sein, wenn du nicht auf Twitter bist? Also kannst natürlich ein Bitcoiner sein, wenn du nicht auf Twitter bist und jetzt nicht Adam Beck oder Tour de Mester folgst, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Und bist du wirklich ja voll begeisterter Bitcoiner, wenn du jetzt den Stefan Livera nicht auf Twitter folgst? Also ich bin der Ansicht, dass die Bitcoiner-Zahl wirklich so bei ich schätze mal, zwischen 50 und 100.000 Leuten sich bewegt. Ja? Leute, die...
Also meinst du jetzt einfach die Hardcore-überzeugten Bitcoiner?
Oder? Genau. Und wenn du auch mal schaust, wer da noch eine Node laufen lässt, dann haben wir noch weniger Leute am Start. Ja? Und deswegen erklärt es auch für mich weitgehend, warum Bitcoin jetzt nicht als das Safe Haven Asset Traded, das es wirklich ist, sondern oder dass es sein sollte nach seiner Technologie und nach seinen Charakteristika, sondern es tradet eben als ein High-Growth Tech-Startup eigentlich, ja, weil viele Leute haben das sozusagen gekauft als ein spekulatives Investment, das sie halten wollen, damit es irgendwie Stock to Flow, Number go up, irgendwie nach oben geht und am Ende kaufen sie dann wieder einen Euro. Und die noch nicht wirklich das durchdrungen haben, sondern das ist ein rein spekulativer Trade für viele Leute. Und das muss man sich bewusst sein als Bitcoiner, dass Bitcoin im Moment noch so behandelt wird, ja.
Ja, deswegen auch die hohe Volatilität, ganz klar.
Genau. Also, Und eine andere Zahl, die ich noch spannend fand, die ich nicht genau nachvollziehen konnte auch, war, dass 40% des Gesamtenergieverbrauchs des Minings aus erneuerbaren Energien kommen soll, also nur, weil wir haben andere Zahlen gesehen von CoinShares, die eher bei 75% lagen. Und da ist irgendwie, also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass die 5% auseinander sind, sondern es ist das eine ist 40%, das andere ist bei 70-80%. Also da scheint es eine Riesendiskrepanz zwischen zwei Studien zu geben. Und die einen sagen, ja, sehr viel erneuerbare Energien und die anderen sagen weniger als die Hälfte. Also das wird nochmal...
Da hatte ich schon mal eine interessante Diskussion auch mit Michael Rauchs zu und das, was ich so weit rausziehen konnte, ist, dass CoinShares sehr positiv, also du kannst es ja nicht genau wissen, du kannst es nicht genau messen, du kannst halt Umfragen machen, kannst mit Minern sprechen, du kannst dir halt Informationen einholen, kannst Satellitenfotos auswerten, du musst, der Research dafür ist halt sehr, sehr aufwendig und du musst halt dann auf der Basis der Daten, die du hast, Annahmen treffen und CoinShares nimmt halt trifft halt sehr, sehr positive Annahmen, während hingegen die Jungs von der Cambridge University halt eher sehr konservative Annahmen als Grundlage für diese Zahlen verwenden. Am Ende wissen wir es ja nicht ganz genau. Wir können es auch niemals ganz genau wissen. Von daher muss man sich auf diese Annahmen oder diese zusätzlichen Annahmen, die auf den Daten, die zusätzlich zu den Rohdaten hinzukommen, irgendwie verlassen. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte bei 50-60%.
Jetzt aber eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Erdgas abfackel, das nicht verwertet werden kann, ja, also wie dieses Abfallgas, ist das dann erneuerbare Energien oder ist das, ist das Müllverwertung das ist oder was ist das? Ja.
Ich glaube tatsächlich, es zählt als erneuerbare Energien. Dieses okay, Flaring.
Das ist eine gute Frage. Also es ist wahrscheinlich auch eine Frage der Definition an der Stelle.
Ja. Okay, und dann
gab es noch was in Russland, ne,
Moritz? In Russland gab es was, das ist interessant. Ich bin ja so an Russland so ein bisschen näher dran, weil ich natürlich den Stepan Snigirev, der eigentlich aus Russland zu uns kam, vom russischen Quanteninstitut und dann beim Max-Planck-Institut war. Also da habe ich immer ein bisschen so Einblick, was da passiert. Und das russische Finanzministerium will eine vollständige Offenlegung von Bitcoin-Adressen, Salden und Transaktionshistorie. Also die wollen eigentlich eine Offenlegung deiner Bitcoin und Crypto-Assets, wenn du mehr als $1,300 darin hältst. Und ich glaube, wenn du irgendwie eine Wallet hast mit mehr als $13,000, dann kannst du dafür 3 Jahre Gefängnis geben.
Wenn sie dich erwischen.
Das ist ja mega krass.
Wow. Also man muss dazu sagen, dass in Russland natürlich immer solche Strafen dann im Raum stehen, aber das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es dann kommt. Ja, also das sind so Hinweise, wo man sich denkt, so wow, also da werden schon dann die Schrauben leichter angezogen.
Absolut. Ja, das ist interessant. Das heißt irgendwie, wer sich hier wie der Peter McCormick da irgendwelche Drogen kaufen will, das ist okay, oder? Wer seine Life Savings reinsetzen will, der ist höchst strafbar. Aber jetzt haben wir wieder mal, eigentlich ist es ja indirekt wieder mal ein Bitcoin oder in diesem Fall Kryptoverbot. Können wir ja mal beobachten jetzt, wie lange Bitcoin noch existiert und was da eigentlich
drauf ist. Ja, was ja also ich meine, in Europa geht es ja auch ab, ne? Also ich meine, was die EU da ja plant mit mehr Regulierung, da stehen wir, glaube ich, auch erst noch am Anfang. Da wird noch viel, viel mehr kommen.
Mit Sicherheit, ja, definitiv.
Ja. Was ich spannend war, war in Weißrussland, dass diese weißrussischen Aktivisten und NGOs unterstützt wurden mit Bitcoin teilweise. Und dass man wieder sieht, dass das halt einfach eine super zensurresistente Technologie ist, um solche oppositionellen zu unterstützen. Ja.
Ja, heiliger Markus im Turm, Abgesandter von Satoshi, vielen Dank, dass du uns wieder erheitert hast mit einem unglaublich guten Tweet. nämlich hast du entdeckt, dass Markus Krall sich in einem unglaublichen, auf eine unglaubliche Art widersprochen hat, als er Bitcoin kritisiert hat. Und das ist einfach, das ist wirklich entertaining. Hat glaube ich, kaum jemand mitbekommen, außer über den Screenshot von Markus, weil das Engagement bei Markus Krall Tweets, also bei unserem Markus im Turm, ne, der hat das gepostet. Und der Markus Krall, bei seinem Tweet gibt es kaum Engagement zu dem Punkt. Aber was er geschrieben hat, erstmal ist halt, also sein Tweet war, die Bitcoin hat einen Net Asset Value von 0. Das ist immer noch einige 1.000 Milliarden mehr als die EZB, was ja schon mal an sich relativ lustig ist.
Das wollte ich sagen, wollte ich gerade sagen, das ist ziemlich lustig.
Daraufhin kommentiert dann jemand, dass halt ja der Marktpreis von Gold ja auch deutlich höher ist als der Net Asset Value und das ja. Dass das ja dann bei Gold der Net Asset Value ja deutlich unter dem Marktpreis liegt. Und daraufhin sagt dann der gute Markus Krall, naja, der Net Asset Value von Gold ist zwar nicht null, aber sicher auch kein Bruchteil seines Marktpreises. Das ist der Kommentar. Jetzt habe ich den eigentlichen Tweet von Markus Krall gar nicht reingehauen. Aber was er sagt, naja, der Net Asset Value von eines Objektes wie Gold entsteht dadurch, dass der freie Markt den Wert bestimmt. Naja, trifft das nicht auch auf Bitcoin zu an der Stelle? Fand ich jedenfalls sehr entertaining, ihr glaube ich nicht so.
Nee, doch. Ich habe jetzt nur gerade deinen Kommentar hier nochmal gesehen. Ja, ich fand das auch ziemlich witzig, dass der Markus das Bitcoin gegen den Markus des Goldes hier argumentiert. Aber das war wirklich, also er hat sich da extrem krass widersprochen und mich wundert das immer wieder. Ich habe mir ein paar Interviews vor einem Jahr mal angeguckt von Markus Krall und man muss ja schon sagen, er versteht ja das Ganze schon sehr gut. Er ist, was Wirtschaft und so angeht, sehr auf unserer Seite, würde ich sagen, oder auch sehr Austrian Economy-lastig. Er erklärt Zusammenhänge sehr, sehr gut. Er hat sicher auch schon etliche Bitcoiner erzeugt, unbewusst dadurch. Und da ist es für mich immer wieder so wundersam, dass solche Leute das nicht verstehen und die Value Proposition von Bitcoin nicht verstehen, ist für mich unbegreiflich, wie jemand so einen Durchblick haben kann und dann an der richtigen Stelle doch nicht. Einfach wie so ein blinder Fleck.
Ja, oder halt einfach auch nicht wollen, weil Arbeitgeber halt der größte Goldhändler Europas ist.
Aber die Degussa Goldtadel, also die haben ja so einen Marktbericht, so einen monatlichen, da schreibt der Thorsten Poller, der auch immer sehr gerne. Und hinten drauf ist aber immer der Bitcoin-Preis. Also zumindest war das die letzten Male so. Also ich habe das irgendwie in die Hände gekriegt und ich lese halt gerne den Pollard und hinten war halt der Bitcoin-Preis drauf.
Interessant. Irgendwann guckt er sich mal all seine Ausgaben an und guckt auf die Rückseite und merkt so, oh fuck.
Oh fuck.
Ja gut, ich meine, Pollard ist ja dem Bitcoin auch schon deutlich positiver gesinnt als Markus Krall. Mhm. Ja, Pollard ist ein heimlicher Bitcoiner, darf es nur aufgrund seines Arbeitgebers nicht zugeben.
Ja, vielleicht ist das so, ja.
Dann gibt es ein cooles Projekt von Pierre Rochard. Und zwar könnt ihr ab jetzt Bitcoin Core-Entwickler sponsern über die Webseite bitcoinax.com. Und nochmal zur Erinnerung für alle, die Folge zur Blacklist mit Gigi nicht mitbekommen haben. Erstmal tolle Folge, also hört euch die nochmal an, kann ich wirklich sehr empfehlen. Heißt Blacklist, ich glaube, es war die 49 oder 48. Grundsätzlich erklärt er da auch halt, wie wie die Entwicklung beim Bitcoin-Pro-Protokoll und auch die Konsensusfindung darüber, was gemerged wird und was nicht stattfindet. Und bei Bitcoin oder bei Bitcoin-Core-Entwicklung gibt es sowas wie AX und NUX. Und AX sind quasi Acknowledgements und NUX sind halt not acknowledged oder wird halt nicht zugelassen. Und deswegen Bitcoin-AX sind quasi die Pull-Requests, die dort gesponsert werden können und dann das Geld auch direkt non-custodial an die Entwickler, die an den Pull-Requests arbeiten, weitergegeben werden kann. Wir verlinken, glaube ich, in den Shownotes am besten auch die Anleitung dafür, für alle, die da mitmachen wollen. Das ist eine coole Idee.
Ja, cool. Dann gab es noch eine Neuigkeit diese Woche, und zwar hat Blockstream eine neue Wallet rausgebracht, und zwar die Aqua Wallet. Ist eine self-custodial Wallet, Fokus auf Bitcoin, aber auch Liquid Blockchain Assets, also Liquid Token und auch andere Tokens, die sie haben. Ich weiß nicht, was die alle für Use Cases haben, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie auch, also 2, 3 andere Tokens und auch natürlich irgendwelche Stablecoins. Soll so ein bisschen eine Einsteiger-Anfänger-Wallet sein, in der man auf jeden Fall auch via Apple Pay, Google Pay und so weiter, oder nein, Google Pay nicht, ist ja nur für iOS, ne? Aber via Apple Pay Bitcoin kaufen kann. Ja, gab da ein bisschen Diskussionen dann drum, muss man in so eine Anfänger-Wallet jetzt gleich wieder irgendwelche Tokens und Stablecoins und Liquid-Tokens, also Fake-Bitcoins reinpacken oder nicht. Alles in allem, wenn die Wallet einfach funktioniert, die Leute sich selbst genug bilden, dass sie verstehen, dass sie jetzt hier nur Bitcoin kaufen, finde ich ziemlich cool. Gibt relativ wenige Wallets, wo man schnell via Apple Pay kaufen kann, weil das ein ziemlicher Pain ist, glaube ich, das so durchzuziehen. Mhm. Im Hintergrund. Von dem her finde ich super. Schauen wir mal wieder, wie die Wallet ankommt.
Nimmt da eigentlich Apple Pay dann auch 30%?
Also Apple 30%? Also ich glaube tatsächlich, dass da, ich weiß nicht, was man zahlt, also was die Bank, die es anbietet, zahlt dann, aber Apple Pay ist, glaube ich, auch verdammt teuer. Also die sind echt frisch, was sowas angeht.
Also ich meine, das wäre ja dann schon wirklich extrem offensichtlich für den Konsumenten, dass er 30% Transaktionsgebühr zahlt.
Für sowas zählt das nicht. Nee, das geht, glaube ich, nur um digitale Services in Apps, die in ihrem Store sind. Aber bei Bitcoin-Kauf ist das, glaube ich, nicht so.
Ja, weil Blockstream ist so, es ist eine spannende Firma irgendwie, weil man guckt von draußen drauf und sagt, ja, die machen ein total cooles Team und bauen lustige, interessante Sachen. Aber man begreift am Anfang nicht so ganz, was das Geschäftsmodell ist. Und je länger ich in dem Bereich jetzt unterwegs bin, wird mir, also für mich hat sich irgendwie ergeben, dass Blockstream eigentlich in der Finanzierung am Anfang haben die sehr viel Geld eingesammelt, beziehungsweise zu viel Geld eingesammelt und haben damit einen Haufen Bitcoin gekauft. Und den halten die auf der Bilanz. Und das war, was weiß ich, dann 13 oder 14, wann die da sich strukturiert
haben. 36 Millionen haben die eingesammelt zu dem Zeitpunkt, ne?
Genau, und davon haben sie einen Großteil in Bitcoin investiert, sodass sie im Endeffekt jetzt auf einem Riesenhaufen Knete sitzen und im Endeffekt sie denken eher wie einen Real Estate Developer. Ja? Sie wollen im Endeffekt den Haufen Bitcoin, den sie auf der Bilanz haben, wertvoller machen und bauen dafür die ganze Infrastruktur und machen sozusagen das Bitcoin Real Estate wertvoller, das sie halten. Und
finde ich denke, einen super Vergleich, ja.
Ich sehe aber dann gleichzeitig, ist meine Analyse ist, dass sie so ein bisschen, ihnen fehlt so ein bisschen so
der Cashflow.
Das Businessmodell, ja. Und sie basteln da mit Lightning rum, dann basteln sie mit dem Satelliten rum, dann basteln sie
mit Liquid
rum und machen coole Sachen. Aber sie haben nicht wirklich auch den Druck, weil sie halt auf so viel Geld sitzen, dass sie jetzt irgendwie sofort den Cashflow haben. Und da haben wir wieder das Problem, wenn du den Druck nicht hast, den Cashflow zu finden, dann baust du lieber weiter coolen Shit sozusagen, ja.
Aber wenn du natürlich echt super liquide bist, was Cash angeht, hast du natürlich auch die Möglichkeit, sehr, sehr fundamentale Arbeit zu betreiben, ne? Weil, genau. Also die VCs werden denen kaum im Nacken sitzen, wenn sich die Funds schon irgendwie sowieso schon verzehnfacht haben oder was auch immer. Mhm. Aber ja, klar, hast du schon auch teilweise recht, ja, stimmt.
Ja.
Du hast gleich noch was, oder, Moritz?
Ja, genau. Venezuelas Regierung.
Genau, die venezolanische Regierung verlangt jetzt von allen Bitcoin-Minern, dem nationalen Mining-Pool beizutreten. Ja?
Das ist auch krass.
Das ist krass.
Da ist natürlich eine Registrierung erforderlich und es kommt wenn man dem Pool beitritt, gibt es eine Kontrolle bei allen Auszahlungen. Aber was ich eigentlich ganz interessant und positiv fand, ist, dass das das verantwortliche Regierungsdepartement eben damit eigentlich aber das Mining legalisiert hat als Industrie, weil bisher war das anscheinend mehr so ein Graubereich. Und da gibt es ja einen Twitter-Typ, der heißt Pirate Beachbum, der hat mal ein Interview geführt mit Minern in Venezuela, das ist glaube ich schon vor 2 Jahren gewesen oder so. Und das war wirklich interessant, das zu hören, dass im Endeffekt, wenn die Polizei dort irgendeinen Miner hochnimmt, ja, ich glaube, da waren sogar Leute von Genesis Mining, die mal festgenommen wurden in Venezuela. Also Genesis Mining von den Münchner Cloud-Minern sozusagen, ja. Finger weg davon, ich bin ja kein großer Fan von Cloud Mining, aber dass im Endeffekt die Polizei dann gleich die Experten mitnimmt und das sich bei sich in der Kaserne aufbauen lässt, um da zu minen. Also ich bin nur gespannt, wie sehr man das regulieren kann. Und wir Deutschen denken immer, wenn da eine Regel ist, dann wird die auch knallhart durchgezogen. Also wenn eine Maske zu tragen ist, dann ist die auch über der Nase zu tragen, sozusagen. Und in anderen Ländern gibt es halt so Regeln, aber da hält sich halt keiner dran. So wie in Russland. Ja, da verwendet die Mutter von meinem CTO, vom Stepan, ja, natürlich verwendet die einen Tor-Browser, wenn sie irgendwelche Nachrichten sehen will, die halt irgendwie in Russland Webseiten, die halt gesperrt wurden. Und da gibt es halt immer einen Weg drumherum. Und ich denke halt auch so, dass sich das so abspielen wird. Da gibt es zwar Regeln und dann gibt es aber immer einen Weg, jemanden zu bestechen.
Es gibt sicherlich nicht nur den Incentive der Bestrafung auszuweichen, wenn man dran teilnimmt, sondern die werden auf Dauer sicherlich noch andere Incentives mit einbauen. Also wir haben das ja auch schon diesen Sommer im Iran gesehen, wo ja der Iran auch gesagt hat, wir wollen, dass bei uns aktiv gemeint wird und halt die Situation halt für die Miner, die sich natürlich auch registrieren sollen, logischerweise. Ich glaube, die müssen nicht dem nationalen Mining Pool beitreten, aber sie müssen sich zumindest registrieren und beim Government und bekommen dann halt Vorteile bei den Energiekosten und andere weitere Vorteile. Unterliegen aber natürlich dadurch auch bestimmten Auflagen, die ich jetzt nicht im Detail kenne. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die werden wir noch öfters sehen. Und das erinnert mich an einer Folge, haben wir es mal besprochen, das Thema Know Your Hash Rate, das ist ja vorgeschlagen worden von so einer Consulting-Company, dass halt Bitcoin eigentlich sogar so abgeändert werden sollte, dass nur noch Hashrate, die KYC ist, zugelassen wird im Netzwerk, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber natürlich so nationale Mining-Pools und Lizenzen für Miner gehen natürlich schon so ein bisschen in diese Richtung. Und da muss man natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht überhand nimmt und die Dezentralisierung da in Gefahr gerät.
Ja, sehr, sehr interessant. Also die nehmen ja dann wahrscheinlich ihre Steuern, also der staatliche Mining-Pool, die Abgaben, die Steuern direkt in Bitcoin ein. Ne? Wenn ich da jetzt eins und eins zusammenzähle mit einer News, die wir vor ein paar Wochen oder Monaten mal hatten, dass man seinen Ausweis, glaube ich, auch gegen Bitcoin machen oder kaufen lassen kann, dann arbeitet wohl Venezuela sehr, sehr intensiv an ihrem Bitcoin-Stash, würde ich sagen. Ne? Phase 5, würde der Gigi jetzt sagen.
Ja, dann gibt es noch eine News aus der Szene, was Mempool-Space angeht. Interessanterweise, ich hab noch nicht geupdatet bei mir auf MyNote, aber wenn ihr auf mempool.space geht, quasi die gehostete Variante vom Mempool Explorer, dann seht ihr ein wirklich, wirklich schickes neues Design auf der Frontpage, welches ein schönes Dashboard darstellt mit den wichtigsten Parametern, wie auch schon gehabt, und ein paar neue Parameter hinzu. Also wirklich, wirklich zu empfehlen, super schick. Schaut es euch mal an und gebt den Entwicklern Feedback.
Sieht gut aus.
Finde ich auch. Super Ding. Und dann hattest du, Moritz, du bist ja heute echt überall in der Welt unterwegs. Neuseeland.
Ja, auf der paranoiden Schiene. Neuseelands Steuerbehörde verlangt jetzt von den lokalen Bitcoin-Börsen, dass sie die persönlichen Daten von Kunden und den Gesamtwert von deren Kryptoguthaben offenlegt. Und das ist halt wieder so eine Aktion, wo du denkst, so. Also am besten fand ich den Kommentar von der einen Dame, die dort arbeitet, einer Mrs. Granger, und die sagt, wir vermuten natürlich, dass hier die Tech-Space irgendwie verbreitet werden muss. Und sie sieht aber kein Problem damit, dass sie hier die Kundendaten irgendwie weitergibt. Ja. Und ich meine, es ist interessant, wenn man jetzt die eine vorherige Meldung aus Russland nimmt und sich dann diesen Datenpunkt anschaut, das führt eigentlich dazu, wenn man darüber nachdenkt, dass solche Plattformen wie BISC, Local Bitcoins, Faxful und diese ganzen Peer-to-Peer-Exchanges auch wie HODL, dass die eigentlich natürlich Zulauf bekommen, weil dort gibt es keine, sagen wir mal so, Kundendaten. Ja? Insbesondere, wenn man natürlich was verwendet wie HODL, wo es keine KYC-Daten gibt oder
BISC besser noch sozusagen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das in solchen Ländern jetzt nochmal richtig mehr Auftrieb bekommt. Ja. Und man lieber noch vielleicht einen nicht so guten Preis dort nimmt, ja, wie man jetzt zum Beispiel auf Coinbase oder auf irgendeiner solcher Exchange bekommt, sondern lieber wirklich da auf privat hodelt sozusagen. Ja.
Also müssen wir sagen, vielen, vielen Dank Neuseeland, dass ihr den Incentive BISC zu verwenden deutlich antreibt.
Ja. Und es ist natürlich eine Insel, ja, da unten. Und da gibt es Boating Accidents ohne Ende, sage ich euch.
Da werden stellenweise Hardware-Wallets an der Küste angeschwemmt. Ne?
Ja.
Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, dann hatten wir noch einen krassen Punkt, finde ich. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und zwar hatte der Gigi den Proof-of-Work-Wikipedia-Artikel kritisiert, weil da gab es eigentlich nur Contra und da wurde kritiklos einfach beschrieben, dass Proof-of-Stake die bessere Alternative ist und die jetzt entwickelt ist und eigentlich alle auch nur noch diese Alternative hinterherrennen und nichts davon, dass das dann wesentlich weniger dezentral ist und so weiter und so fort. Dann hat sich der gute Stefan vom Honigdachs-Podcast dem angenommen, Stefan fixes this, ne? Und hat den Artikel wohl umgeschrieben. Hat das jetzt wesentlich besser ausgeführt, wesentlich besser erklärt, hat gesagt, dass der Grad an Dezentralisierung, den man langfristig damit erhalten kann, bis heute noch von keinem anderen System erreicht ist. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, wie sich dieser Artikel entwickelt, ehrlich gesagt. Und falls jemand, der zuhört, irgendwie aktiver Wikipedia-Community-Mensch ist, dann geht doch dahin und setzt da einen Haken dahinter oder setzt euch dafür ein, dass das jetzt so bleibt, wie es ist, weil das andere entspricht schlicht und einfach nicht der Wahrheit.
Nicht der Wahrheit, genau, richtig. Nee, vielen, vielen Dank, Stefan. Geile Aktion. Macht auf jeden Fall weiter auch so mit eurem Podcast. Ich bin ein großer Fan.
Same, same. Genau. Gut, wir sind ja heute echt ganz schön lang unterwegs. Ich glaube, das wird ein neuer Folgenrekord. Aber
was? Jetzt sind wir schon fast anderthalb Stunden, krass. Okay, dann machen wir schnell die Technik-News. Wir haben ja heute keinen Techniker, keinen Entwickler mit am Start. Deswegen können wir da auch relativ schnell durchgehen. Ich habe mal so die wichtigsten Sachen aufgeschrieben, die ich ganz spannend fand. Das erste ist natürlich, ich glaube, das haben viele schon mitbekommen, das Umbrella-Update ist raus, 0.2.11. Man kann jetzt halt viele, viele seiner Wallets direkt mit seinem Umbrella-Node connecten, also Electrum, Zap, Green, Zap, Green, Phoenix, Wasabi, Zeus, Blue Krasses Wallet, Sparrow. Update. Und wenn man sich das anschaut, die ganzen Wallets, wie die funktionieren, dann fällt einem direkt auf, naja, im Endeffekt connecten die sich alle zu einem Electrum-Server, bedeutet also, Umbrella muss irgendwie Electrum implementiert haben. Und ja, wie Umbrella halt so ist oder wie Luke Childs halt so ist, hat er nicht einfach eine bestehende Electrum-Server-Implementation wie Electrum X genommen, sondern hat halt Electris ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall seine eigene Implementation für den Electrum-Server geschrieben und genau, das war eben bei Umbrella hinzugefügt. Deswegen könnt ihr euch jetzt mit den ganzen Wallets dort connecten.
Ja, sehr geil, das muss ich mal ausprobieren, wie schwierig oder einfach das ist. Ich muss mir unbedingt Umbrella jetzt auch mal aufsetzen. Das ist das, was ich immer gewartet habe, dass die Node mit dem perfekten UX.
Aber das sind jetzt... Das sind jetzt natürlich alles Lightning-Wallets, richtig? Okay, sehe.
Nicht nur. Nicht alle. Green nicht. Wasabi auch nicht, oder?
Nee, Wasabi auch nicht.
Nee, aber ja, Blue Wallet auf jeden Fall.
Und Sparrow auch nicht. Sparrow ist auch, deswegen habe ich herausgefunden, dass es Electris ist, also eine eigene Implementation, weil die Jungs von Sparrow Wallet haben natürlich auch direkt gefragt, So, hey, wie Sparrow kann ich jetzt mit Umbrella connecten? Was nutzen die für eine Electrum-Implementation? Und da wurden sie darauf hingewiesen, okay, es ist Electris. Und dann können wir auch gleich weitermachen mit Sparrow Wallet. Da ist nämlich die Version 0.9.4 released worden. Also wir steuern da auf die Version 1 zu. Ich persönlich habe Sparrow noch nicht getestet, noch nicht verwendet, aber beobachte, was da passiert. Es ist im Endeffekt, ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie Spectre, aber also als ist eine Desktop-Wallet. Ja, du kannst gleich was dazu sagen. JavaScript-basierend und das Backend ist halt nicht Bitcoin Core, sondern es ist noch ein Electrum-Server dazwischen geschaltet. Aber in der neuen Version ist jetzt halt Tor bereits mit ein, also Tor-Support direkt mit eingebaut. In Dark Mode haben sie Spectre Desktop Wallet Import und Export. Electrum Wallet, Label Import, Electris und Explorer supported und Wallet Output Descriptors sind jetzt möglich. Aber du wolltest was dazu sagen, Moritz, bevor wir zuletzt.
Sparrow ist halt, läuft halt auf Electrum und wir connecten direkt mit der Bitcoin Core Node. Wir haben standardmäßig immer Dark Mode gehabt und werden das auch weiter so haben. Aber es ist, ich glaube, der Ben Kaufmann hat sich es mal angeschaut und wir nehmen das jetzt nicht wirklich als, es ist eher ein Wettbewerber als Interface für Electrum, ja. Für uns, wir wollen wirklich so schlank abstellen wie möglich und so viel Funktionalität, das ganze Heavy Lifting wirklich bei der Bitcoin Core Node lassen und im Endeffekt hier ein bisschen eine minimalere Lösung anbieten dem User, aber ihn wirklich dazu incentivieren, hier eine Node zu betreiben. Weil was bisher immer so rumgereicht wurde, ist, dass man seine eigenen UTXO checken soll und dass man eine Node betreiben muss und dass man seine Privacy irgendwie schützen soll. Und bisher gab es da noch nicht ein wirkliches, schlankeres Setup. Ja. Und ich meine, Electrum ist ein super Ding und ich höre im Moment so von verschiedensten Ecken, ja, Spectre ist irgendwie ein Electrum-Killer oder irgend sowas. Und das ist kompletter Blödsinn. Electrum hat eine ganz andere, viel breitere Funktionalität und ist ein anderer Fokus, als wir machen. Und es ist schön, verschiedene Implementationen zu haben. Aber was wir wirklich cool finden, ist halt, dass du deine Node wirklich verwenden kannst jetzt.
Ich kann bei euch ja meine Hardware-Wallets alle auch so nutzen. Ne? Nicht nur im Multisig-Format, sondern ich kann auch die Hardware-Wallets alle so
nutzen. Genau. Kannst alle in Single-Sig nutzen und ich glaube, die Bitbox 2, die kannst du nur in Single-Sig nutzen, weil da müssen wir noch warten, dass das bei HWI, beim Android Show, dass der da die Multisig-Konfiguration hinkriegt. Mhm. Aber da kannst du auch mit der Bitbox 2 Multisig machen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Das ist fast schon schade, dass wir das jetzt noch nicht machen können. Und da freuen wir uns sehr auf die Bitbox 2, die jetzt bald dazukommt.
Cool. Ja, dann letztes Release, was ich recht spannend finde. Ich habe selbst auch noch nicht getestet, aber es ist ja auch, ist auch noch super early stage, ist The Eye of Satoshi. Und The Eye of Satoshi Version 0.1.1 ist veröffentlicht worden, wo jetzt verschiedene Updates mit drin waren, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht alle auflisten, aber ich glaube, das Wichtigste oder Spannendste über Eye of Satoshi zu wissen ist, dass es halt eine Lightning-Implementationsunabhängige, also eigene Implementation des Bolt-Standards ist, und zwar des Bolt-13-Standards. Und der Eye of Satoshi hat bis auf die Watchtower-Funktionalität eigentlich sonst keine Lightning-Funktionalität drin. Das heißt, ich kann es halt wirklich als implementationsunabhängigen Watchtower laufen lassen, um es mit jeder Lightning Wallet und Implementation verwenden zu können. Ich stehe natürlich noch ganz am Anfang, aber ich glaube, es ist ein spannendes Projekt, was sich noch weiterentwickeln wird und entwickeln kann. Das Ganze ist in Python geschrieben, was natürlich auch immer wieder sympathisch ist. sind wir gespannt, was da noch alles kommt. Es gab natürlich noch viele weitere Tech-News, aber dadurch, dass bei uns keiner jetzt der Entwickler jetzt ist, der sich in die Details mit diesen Themen auskennt, haben wir es mal bei denen belassen. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon relativ spät in der Aufnahme drin, über anderthalb Stunden. Wer bis jetzt noch zugehört hat, Respekt.
Respekt. Ja, aber ich finde, wir hatten ein paar super Diskussionen.
Absolut, absolut. Hat sich gelohnt. Also ich glaube, es hat sich auch für jeden gelohnt, der dabei war. Ja, Moritz, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, ich hoffe, ich darf doch mal wiederkommen und vielleicht mit dem Kim, sodass wir mal ein bisschen
ja, direkt über Spectre auch mal sprechen, nochmal genau, ja,
richtig. Mal ein bisschen also mehr hier für die deutsche Community mal ein bisschen, oder deutschsprachige Community mal ein bisschen ins das Thema Spectre ausbreiten.
Ja, gut, die Idee, dann machen wir mal ein Interview.
Ja, ich meine, wir kommen ja auch zur Alpenzitadelle. Mhm. Ich habe Discovery Boards und Scanner bestellt ohne Ende und freuen uns schon wie die Schnitzel auf die Alpenzitadelle, muss man sagen, ja.
Ja, ich habe cool. schon meine Do-It-Yourself-Hardware-Wallet. Es ist geil. Es macht Spaß und es ist so simpel. Es ist wirklich so simpel. Es wird ein lustiges Wochenende im November. Cool, ja. Ich würde sagen, es bleibt da auch nicht mehr viel zu sagen, als kommt in unseren Channel Markus Bestermann. Heilige Markus.
Genau, und sei kein Holger.
Genau, seid kein Holger. Ganz wichtig, genau, also 21 Community auf Telegram, folgt uns auf Twitter, @_21_ und natürlich würden wir uns auch sehr, 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 sehr darüber freuen und ich glaube, ihr auch alle, wenn ihr uns ein paar positive Bewertungen und Kommentare auf euren Podcast-Plattformen hinterlasst. Das wurde jetzt, wir haben schon länger keine Bewertungen und Kommentare mehr bekommen. Wir rufen auch normalerweise nicht aktiv dazu auf, aber ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, da einen Aufruf zu starten. Also macht das bitte gerne, vor allem, wenn ihr es cool findet, weil es hilft natürlich auch dabei, dass der Podcast mehr Leute erreicht, weil die Algorithmen auf diesen Podcast-Plattformen den Podcast für relevant erachten und unser Geschwafel einer breiteren Masse dadurch vorschlagen und vielleicht ein oder andere dadurch auch zu Bitcoin findet. Ja, was bleibt noch zu sagen, Fab?
Nichts.
Schön eure Sats stacken. Genau. Verschlüsselt eure Seeds. Verliert eure Bitcoins beim Boating Accident.
In Neuseeland, vorzugsweise.
In Neuseeland. Also in dem Sinne, gut, ich würde sagen, schönen Abend. Sinne.
Macht's gut. Gut, bis dann. Ciao.
It's called the Inflation Song. And it's about the hard times we all find ourselves in. Well, some of us find it ourselves in these days. So, do you want to hear it?
Yes, sir.
Okay, here we go. This is the Inflation Song. Two, three, four, up go the prices. Four, three, two, one, down go my wages. I can't rent the fence of it anymore. Well, I thought I got a pretty good education, and now I can't even keep up with inflation. Good time just headed out the door. And it's work, 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 you slave. Work till you are done. Don't cry, must be brave. Got no time for fun. One, two, three, four, up go the prices. Four, three, two, one, down go the wages. I ain't gonna take it anymore. Go on, girl. Play some Mari. Two, three, four, up go the prices. Four, three, two, one, down go the wages. I ain't gonna take it anymore. Well, it seems a pretty bad situation when the bankers hold the knife to the throat of the nation. Good times just headed out the door. And so it's fight, 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 my friends. Fight till we are done. Don't cry, must be brave till this battle's won. Yeah, one, two, three, four, up go the barricades. Four, three, two, one, down comes the system. I ain't gonna take it anymore. Yeah! Oh, one, two, three, four, up go the prices. Four, three, two, down on the wages. Situation when the banks are bound to throw the nation. We ain't gonna take it anymore.
Woo. Cheers, that's a good song. I like that.
Thank you.
Nice one.